Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern den ersten Advent. Was feiern wir eigentlich? Dass wir endlich mit gutem Gewissen Lebkuchen und Spekulatius essen dürfen? Dass es bald Weihnachten ist und so gemütlich ist im Kerzenlicht? Mag alles schön sein, aber das ist nicht das Entscheidende. Advent ist abgeleitet vom lateinischen Adventus und das heißt schlicht und einfach Ankunft. Wir bereiten uns darauf vor, die Ankunft von Jesus in dieser Welt zu feiern. Aber, wir haben es schon in der Kinderzeit gehört, es gibt nicht nur die Ankunft vor 2000 Jahren. Jesus wird noch einmal wieder ankommen in dieser Welt. Aber dann ganz anders. Dann nicht mehr als Kind, Krippe, schwach, klein, arm, sondern dann als Herrscher, als den, der alles neu macht, der eine neue Welt schafft, eine Welt voller Frieden und Gerechtigkeit. Ohne Schmerz, ohne Tod, ohne Tränen. Und dass das auch so Thema der Adventszeit ist, ist vielen gar nicht so bewusst. Insofern ist die Adventszeit gerade in unruhigen Zeiten, die wir erleben zurzeit, sie ist eine Hoffnungszeit. Egal, was sie und dich gerade belastet, du darfst Hoffnung haben. Jesus kommt. Nun kann man fragen, okay, was bedeutet das denn für mein Leben? Verändert sich da irgendwas? Man hat Christen manchmal vorgeworfen, also, ach ihr Christen, ihr lenkt nur ab von den Problemen der Welt, ihr wollt die Leute nur auf das Jenseits vertrösten. Nee, also das ist es ja nicht. Frage ich zurück, stimmt das eigentlich? Stimmt das, dass Christen dazu neigen, den Kopf in den Sand zu stecken? Mein Eindruck, nein, im Gegenteil. Gerade da, und das kann man auch in der Kirchengeschichte sehr schön beobachten, in Zeiten, wo diese Hoffnung auf Jesus, die Hoffnung, dass er kommt, lebendig war und ist, das bewegt Christen. Da passiert was, da verändert sich was. Ich erinnere an den schönen Ausdruck, der Martin Luther zugeschrieben wird, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und was heißt das konkret? Wie sieht sozusagen unser Apfelbäumchen aus? Also nicht nur was für Gartenbesitzer. Wir erfahren darüber mehr in unserem heutigen Predigttext. Er stammt aus dem Römerbrief. Den Römerbrief hat Paulus wahrscheinlich so um das Jahr 58 nach Christus geschrieben. Er richtet sich, wie der Name sagt, an die Gemeinde in Rom. Paulus hatte die Gemeinde in Rom noch nicht persönlich kennengelernt, aber jetzt wollte er nach Rom kommen. Und damit die Gemeinde schon so ein bisschen weiß, wer ist das eigentlich, dieser Paulus, hat er den Römerbrief geschrieben, um so sich und vor allem, nicht, da sieht man ja, er hat nicht nur geschrieben, ich bin der und so alt, sondern viel entscheidender war sein Glaube. Er hat also im Römerbrief den Glauben an Jesus Christus ganz grundlegend beschrieben. Und darum ist der Römerbrief ein sehr grundsätzlicher Brief, eignet sich also gut, wenn man mal so die Grundlagen des christlichen Glaubens kennenlernen will. Und vor allem in den ersten 11 Kapiteln, da geht es um diese Grundlagen, Kapitel 1 bis 8, der Glaube an Jesus, Kapitel 9 bis 11, das Verhältnis zu Israel, und dann die Kapitel 12 bis 16, die beschreiben dann das Leben als Christ. Man sieht also sehr schön schon am Aufbau des Römerbriefs, dass der Glaube an Jesus eben zu einem konkreten Leben hinführt. Hören wir also auf den Predigttext, der aus diesem letzten Abschnitt des Römerbriefs stammt, Römer 13, 8 bis 14. Da schreibt Paulus, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst an Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Amen. Das Entscheidende, lesen wir ganz am Anfang, ist, was Jesus das Leben von Christen prägen soll, die Liebe. Seid niemand was schuldig, außer dass er euch untereinander liebt. Das Warten in der Adventszeit, das Warten auf Jesus, soll also helfen, in der Liebe weiterzukommen. Überschreiben wir die Predigt also: Adventszeit, Motivationsschub für die Liebe. Zwei Dinge dazu aus unserem Text. Das erste: zu welcher Liebe die Adventszeit motiviert. Welche Liebe? Ist immer gut, Bibeltexte im Zusammenhang zu lesen, in den Versen vor unserem Text. Da geht es um das Verhältnis zum Staat. Da schreibt Paulus zum Beispiel, dass Christen ihre Steuern bezahlen sollen. Das könnte man so missverstehen, dass man denkt, okay, Christ sein, das heißt ein anständiger Bürger sein, sich so einigermaßen an die Gesetze halten und alles ist gut. Tue Recht und scheue niemand. Nein, schreibt Paulus, Christ sein ist mehr. Christ sein ist etwas Aktives, nämlich Liebe zu üben. Nur ist Liebe heute so ein schillerndes Wort. Was wird nicht alles als Liebe bezeichnet? Das Zeichen für die Liebe ist das Herz. Mein Eindruck ist, wir haben sozusagen eine Inflation von Herzen. Emojis im Smartphone, nicht ständig Herz, 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 alles ist wunderbar. Wenn man nur irgendwas so ein bisschen schön findet, kommt gleich ein Herz hin. In der Bibel ist Liebe mehr als nur irgendwas mal ein bisschen schön finden. Paulus verwendet in unserem Text ein griechisches Wort für Liebe, das Wort Agape, das zeigt, was Liebe bedeutet. Nämlich eine Liebe, die sich für den anderen hingibt, die alles gibt für den anderen. Das ist diese Liebe. Für uns ist Liebe oft zuerst ein Gefühl, ebenso wie ein Emoji im Smartphone. Natürlich hat Liebe auch mit Gefühlen zu tun, aber das Gefühl ist nicht alles. In der Bibel ist Liebe vor allem eine Sache der Tat. Wir sehen das an der Liebe Gottes. Wir können sozusagen Maß nehmen an der Liebe Gottes. Und auch für die Liebe Gottes steht dieses griechische Wort Agape. Zum Beispiel Johannes 3,16 heißt es, ganz bekannter Vers, lernen wir auch auswendig, mache jetzt keinen Test. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die in den Glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also die Liebe Gottes zeigt sich daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Und Jesus hatte keine romantischen Gefühle am Kreuz, aber er hat das getan, für sie und für dich und für mich. Und er zeigt jedem Einzelnen dadurch, du bist mir wichtig. Du bist mir so wichtig, dass ich mein Leben für dich gelassen habe. Das ist ein schönes Vorbild für die Liebe. Ob ich einen anderen liebe, zeigt sich also darin, was bin ich bereit für den anderen zu geben. In der Adventszeit könnten wir das ganz konkret einüben. Zum Beispiel bewusst auf einen anderen zugehen. Vielleicht der es gerade schwer hat, Zeit haben, zuhören oder praktisch helfen. Aber natürlich auch, dass wir nichts Böses tun, schreibt Paulus ja auch. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Der Nächste ist der Mitmensch, der mir gerade begegnet. Ich will mal einen Bereich rausgreifen, wo das konkret wird. Nämlich, wie wir miteinander und vor allem übereinander reden. Was wir sagen und wie wir reden, das zeigt ja, was in uns steckt. Zum Beispiel reden wir auch dann liebevoll, respektvoll, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Oder sagen wir dann, du Blödmann, wie kannst du nur so einen Mist verzapfen oder so ähnlich? Ich könnte ja sagen, okay, ich sehe das anders als du, lass uns mal drüber reden, warum siehst du das so, ich erkläre dir, warum ich das so sehe und dann gucken wir, ob wir zusammenkommen. Und wenn der andere Christ ist, könnten wir sogar am besten gemeinsam fragen, was würde Gott dazu sagen? Oder vielleicht darum beten, dass er uns den richtigen Weg zeigt. Besonders spannend wird das Reden, wenn der andere gerade nicht dabei ist. Wie reden wir denn über die, die gerade nicht da sind? Und wie reagieren wir, wenn ein anderer uns etwas Schlechtes erzählt über jemanden? Fragen wir nach? Sind wir neugierig? Ja, erzähl mal mehr davon. Erzählen wir vielleicht Gerüchte weiter, von denen wir gar nicht so genau wissen, ob die eigentlich stimmen? Rufmord ist auch Mord. Dazu passt, dass Paulus in unserem Text auch das Gebot nennt, du sollst nicht töten. Wir können ganz konkret fragen, wie reden wir über unsere Nachbarn? Wie reden wir über unsere Schwiegereltern, Schwiegerkinder? Wie über unsere Lehrer, über unsere Chefs? Und nicht zuletzt, wie reden wir übereinander in der Gemeinde? Und da merken wir, ist ganz schön herausfordernd mit der Liebe. Und es zeigt sich in ganz vielen Kleinigkeiten, wie konkret die Liebe in unserem Leben ist. Paulus schreibt hier in Vers 8, wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und dann Vers 10 nochmal, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Er sagt uns damit, achtet darauf, dass ihr nicht nur irgendwelche Gesetze abarbeitet. Also dass ihr sagt, okay, ich mach das, ich mach das, ich mach das nicht, dann bin ich ein guter Christ. Sondern achtet darauf, dass ihr wirklich liebt, aktiv wirklich liebt. Ich kann formal Leute irgendwie richtig behandeln, aber letztlich ist der andere mir egal. Darum die Frage, liebe ich die Menschen, die mir begegnen, wirklich? Lieben wir wirklich unseren Ehepartner, die Eltern, die Kinder, die Kollegen, die Nachbarn? Ich kann nur sagen, ich erschrecke immer wieder über mich selbst, wie wenig Liebe ich habe. Und besonders schwierig ist es mit der Liebe bei Menschen, wo wir so nicht so ein ganz einfaches Verhältnis haben. Ich frage zum Beispiel mal die Schüler, liebt ihr eigentlich eure Lehrer? Oder die Arbeiter und Angestellten, liebt ihr eigentlich euren Chef? Ich könnte auch umgekehrt fragen, ist ja genauso spannend. Ihr Lehrer, liebt ihr euch eure Schüler? Oder ihr Chefs, liebt ihr die, die für euch arbeiten? Also Liebe ist mehr als nur Vorschriften und Gesetze zu erfüllen. Nun kann man das so missverstehen, dass man denkt, naja, okay, Gebote, Gesetze, die sind nicht so wichtig. Hauptsache man liebt. Aber dann bilden wir uns oft etwas ein, was Liebe bedeutet. Da sagt zum Beispiel einer, der verheiratet ist, ach, ich liebe jetzt jemand anders. Dann ist es doch völlig in Ordnung, dass ich meinen Ehepartner verlasse. Oder anderes Beispiel, Abtreibung. Da wird manchmal gesagt, ach, das wäre ja gar nicht so gut, weil dein Kind aufwächst in Verhältnissen, wo es vielleicht nicht alles bekommt, was die anderen haben. Das wäre doch lieblos, dieses Kind zur Welt zu bringen. Also treiben wir lieber ab. Was sagt die Bibel dazu? Man könnte ja auf unseren Predigtext verweisen und sagen, ja, da steht doch, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung, also es kommt auf die Liebe an, Einzelgebote sind nicht so wichtig. Aber wenn wir genau hingucken, sieht die Sache anders aus. Da steht ja nicht, die Liebe löst die Gebote auf oder die Liebe tritt an die Stelle der Gebote oder des Gesetzes. Nein, da heißt es, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes der Gebote. Oder man könnte es anders ausdrücken und sagen, die Liebe ist sozusagen das Herz der Gebote des Gesetzes. So wie Paulus ja auch schreibt, dass alle Gebote, die ihn mit Mitmenschen betreffen, zusammengefasst werden durch das Gebot, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, die Liebe löst die Gebote nicht auf, sie gelten weiterhin, aber die Liebe ist das Zentrale. Also wer nur auf die Gebote verweist, aber keine Liebe hat, geht an dem vorbei, was die Gebote eigentlich wollen. Aber umgekehrt auch, die Liebe setzt die Gebote nicht außer Kraft, die Gebote zeigen, was Liebe in konkreten Situationen bedeutet. Man könnte das vergleichen mit dem Grundgesetz. Da gibt es ja auch reichlich Gesetze und die Zusammenfassung der Gesetze, könnte man sagen, sind die Grundrechte, die Menschenrechte. Die stehen ganz am Anfang. Aber durch die werden ja nicht die Einzelgesetze außer Kraft gesetzt. Sonst könnte ja jemand sagen, ich setze die Menschenrechte durch, damit es keinen Widerstand gibt, sondern alle das so machen, wie ich mir das vorstelle, gibt es kein Parlament mehr, keine freien Wahlen mehr, ich bestimme einfach ganz alleine. Es gibt ja Politiker, die so gerne vorgehen. Aber wir sehen daran, die Einzelgesetze dürfen eben nicht gestrichen werden, wenn es eine Zusammenfassung gibt. Die Einzelgesetze zeigen, wie das, was in der Zusammenfassung steht, konkret umgesetzt wird. Und so werden auch die Gebote Gottes nicht gestrichen, wenn die Liebe die Hauptsache ist, sondern sie zeigen, wie die Liebe konkret umgesetzt werden kann. Also, wir können nicht sagen, weil wir lieben, beachten wir die Gebote nicht mehr. Wir sahen schon die Beispiele, Ehebrechen und Töten. Aber wir dürfen uns auch nicht auf diese beiden Bereiche nur beschränken. Manchmal gab es ja in frommen Kreisen eine gewisse Einseitigkeit, dass man den Eindruck hat, also alle Gebote haben was mit Sex zu tun. Paulus nennt uns noch weitere Gebote in unserem Text. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren. Beim Stehlen denken wir vielleicht, ach, ist nicht mein Thema. Aber wir könnten ja mal fragen, stehle ich vielleicht auch etwas, wenn ich etwas zurückhalte, was ich einem anderen geben könnte? Ist Geiz nicht auch eine Form des Stehlens? Dann das Begehren. Man könnte auch sagen, Neid. Wie oft sind wir neidisch anderen gegenüber? Das bekommt meistens keiner mit. Ehebruch ist öffentlich, töten und stehlen oft auch, aber neidisch sein, das passiert in unseren Gedanken, ganz heimlich. Aber es ist genauso ein Gebot Gottes. Und vielleicht gibt es ja auch gerade in der Adventszeit Leute, die neidisch sind. Zum Beispiel neidisch auf andere, die eine heile Familie haben. Oder neidisch auf andere, wo der Ehepartner noch lebt. Oder neidisch auf andere, die sich leisten können, richtig große Weihnachtsgeschenke zu machen. Neid ist letztlich Misstrauen Gott gegenüber. Dass ich ihm nicht zutraue, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Und Neid macht uns letztlich selbst unglücklich. Wir werden unzufrieden. Undankbar. Wir tun uns selbst keinen Gefallen. Wir sehen verschiedene Gebote und vielleicht könnte die Adventszeit ja eine Zeit sein, wo wir neu nach Gottes Geboten fragen und überlegen, wo möchte Gott, dass sich mein Leben ganz konkret verändert? Und dann Buße tun oder anders ausgedrückt umkehren, ein neues Leben anfangen. Und eigentlich ist die Adventszeit im Kirchenjahr, man sagt ja, es gibt ein Kirchenjahr, das beginnt immer am ersten Advent, wo so die verschiedenen Zeiten des Jahres verschiedenen Inhalten der Bibel und der Kirche zugeordnet werden. Und die Adventszeit ist eben nicht nur eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten, sondern ursprünglich eine Bußzeit, eine Zeit der Neuausrichtung. Und da helfen die Gebote. Die Gebote, könnte man sagen, sind wie ein Spiegel. Ein Spiegel, in dem ich mein Leben neu sehen kann. Da sehe ich, wie mein Leben aussieht. So ist es ja auch so, wenn wir uns im Spiegel morgens vielleicht angucken, da sehen wir, wie das Gesicht aussieht. Und der Spiegel, tut mir leid, sagt die Wahrheit. Ich habe es ja gut, meine kahlen Stellen hier hinten, die sieht man im Spiegel nicht, vorne sieht alles noch ganz anders aus, aber egal. Aber durch den Spiegel der Gebote erkennen wir, was im Leben eben nicht in Ordnung ist. Und dann können wir neu um Vergebung bitten, uns neu von Jesus verändern lassen. Also, das ist die Liebe, zu der uns der Advent motiviert, dass wir neu erkennen, wie kann ich liebevoller sein, wie kann ich ganz konkret durch die Gebote Gottes erkennen, was das in meinem Leben bedeutet. Ein zweites, wie uns die Adventszeit motiviert, Liebe einzuüben. Ich sagte gerade, die Adventszeit, sie kann ein Zeit der Umkehr sein. Die Frage ist, warum eigentlich? Umkehren, nur weil alles so schön duftet und irgendwo Lichter aufgestellt sind? Das ist zu wenig. Das gibt ein bisschen rührselige Stimmung, aber wir sehen ja und haben auch gerade gesehen, Liebe ist mehr als eine Stimmung. Liebe heißt eben manchmal auch etwas zu tun, was wir gefühlsmäßig überhaupt nicht wollen. Oder auch was nicht zu tun, was wir gefühlsmäßig eigentlich wollen. Und da brauchen wir schon eine starke Motivation. Mein Eindruck ist, das ist das Problem heute in unserer Gesellschaft. Ist ja nicht so, dass nicht die allermeisten wüssten, was gut ist, dass wir Werte brauchen, sagen auch Nicht-Christen. Die Frage ist nur, woher kommt eigentlich die Motivation, nach diesen Werten auch zu leben? Nur dadurch, dass mir das mal ein Politiker sagt, ändere ich ja nicht mein Leben. Die Adventszeit kann eine ganz starke Motivation sein. Warum? Schauen wir unseren Text. Vers 12 schreibt Paulus, dass das Heil jetzt näher ist als zu der Zeit, wo wir gläubig wurden. Das heißt, für Christen, für Leute, die zu Jesus gehören, dauert es jetzt nicht mehr so lange, bis sie bei ihrem Herrn sein werden. Das ist ganz logisch. Lebensalter, jeden Tag einen Tag älter, also jeden Tag einen Tag weniger, dass ich beim Herrn bin. Für Christen. Wer noch kein Christ ist, herzliche Einladung, Christ zu werden. Das heißt, es gibt immer etwas Positives. Mancher denkt ja, ach, früher war alles besser, war alles leichter und dieses und jenes. Aber das Positive, du musst nicht mehr so lange warten, bis du bei Jesus bist. Früher war vielleicht manches unbeschwerter, als man Kind war, als der Ehepartner noch lebte oder als ich die Arbeit noch hatte oder was auch immer. Aber ich kann immer sagen, egal was mich gerade irgendwie an früher erinnert, wo ich denke, schade, dass es heute nicht mehr ist, jetzt bin ich viel näher dran an Jesus. Dann hat alles Leiden ein Ende. Auch alle quälenden Fragen. Und das Licht am Adventskranz kann ein schönes Zeichen dafür sein. Wir zünden an jedem Adventssonntag eine Kerze mehr an und können uns daran erinnern, ja, die Zeit wird kürzer, die wir warten müssen, bis Jesus kommt. Und gemeint ist eben nicht nur die Zeit bis Weihnachten, sondern eben auch die Zeit, bis Jesus noch einmal auf diese Erde kommt. Oder die Zeit, wo ich selber aus diesem Leben auf dieser Erde mich verabschiede und bei ihm bin als Christ. Und so denken wir daran, und das meint Paulus auch hier, wenn er schreibt hier, der Tag, und das ist das Licht von Jesus, ist nahe herbeigekommen. Es dauert nicht mehr so lange. Er kommt. Du kannst bei ihm sein. Wir fragen nach der Motivation. Motiviert das uns zur Liebe? Paulus schreibt das hier gleich danach. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Die Werke der Finsternis, das sind die Dinge, die vom Bösen geprägt sind, die lieblos sind, die Gottes Geboten widersprechen. Die Waffen des Lichts sind natürlich keine Pistolen und Gewehre oder Drohnen oder was auch immer, sondern geistliche Waffen. In Epheser 5 hat sie Paulus uns beschrieben. Da hören wir zum Beispiel vom Schild des Glaubens, vom Helm des Heils, vom Schwert des Geistes, dem Wort Gottes. Und diese Waffen hängen eng zusammen mit der Liebe. Denn Glaube und Liebe gehören ja auch zusammen. Das Heil ist ein Geschenk, also das bei Gott zu sein, der Liebe Gottes. Und wenn wir uns auf diese Zeit, auf dieses Leben einmal ganz bei ihm, in seiner neuen Welt, wenn wir uns darauf vorbereiten, wenn wir uns darauf ausrichten, dann kann das schon jetzt das Leben prägen. Dann kann mich das motivieren, schon jetzt nach den Maßstäben Gottes zu leben. Denn wenn er kommt, werde ich mich vor ihm verantworten müssen. Und es wäre doch schade, wenn er gerade kommen würde in einem Moment, wo ich vielleicht gerade über einen anderen herziehe. Wäre irgendwie peinlich, nicht? Es ist motivierend, dass ich sage, ja, so etwas Schönes wartet auf mich. Und so ein großartiger Herr. Seine Liebe ist so großartig, dass ich diese Liebe doch gerne weiterschenken möchte. Bereiten wir uns also darauf vor, beim Herrn zu sein. Und dieses Vorbereiten kann schon jetzt das Leben bestimmen. Die Adventszeit ist ja auch eine Vorbereitungszeit. Wir backen Plätzchen, schmücken die Häuser, kaufen Geschenke. Und so könnten wir sagen, Christen bereiten sich vor auf Jesus. Und ich könnte ja bei allem, was ich tue, so den lieben langen Tag fragen, wie wäre das, wenn jetzt der Moment ist, dass ich zu Jesus komme? Wie wäre das? Würde das, was ich gerade tue, dazu passen? Die meisten wissen es inzwischen, ich habe in diesem Jahr 2 Enkelkinder bekommen und bevor die kamen, haben sie schon ihre Schatten weit vorausgeworfen. In den Monaten davor drehte sich bei unseren Kindern alles um die Babys, die kommen. Da wurden Sachen gekauft, da wurden alles Mögliche vorbereitet, Zimmer eingerichtet und so weiter. Wir erwarten im Advent auch die Geburt eines Kindes und dass Jesus wiederkommt. Und so können wir auch schon uns vorbereiten. Wir müssen jetzt keine Sachen kaufen und Zimmer einrichten, aber sozusagen unser Leben einrichten. Dass wir sagen, ja, mein Leben soll zu diesem Jesus, der kommt, passen. Was für eine Motivation in der Adventszeit. In den letzten beiden Versen unseres Textes, da wird das nochmal konkret, was das bedeutet. Nämlich hier der Umgang mit unserem Körper. Da hören wir von Fressen und Saufen, Unzucht, Ausschweifung, Begierden. Das sind drastische Ausdrücke. So drastisch übrigens, dass man bei der Feststellung der Predigttexte, die vorgeschlagen werden, vor einigen Jahren, hat man diese beiden Verse weggelassen. Obwohl in der Bibel ganz eindeutig ist, die gehören zu dem Abschnitt dazu. Darum habe ich sie auch mit dazu genommen bei unserem Predigttext. Nehmen wir das ernst, was Gott uns hier sagt. Nichts gegen gutes Essen, nichts gegen Sexualität, aber eben in den Grenzen, in dem Raum, den Gott gibt. Gilt übrigens auch für Weihnachtsfeiern, da läuft ja auch manchmal was aus dem Ruder. Und so können wir in der Adventszeit neu einüben zu lieben. Wie? Indem wir immer fragen, liebe ich eigentlich die Menschen, die mir begegnen? Und wie kann ich diese Liebe zeigen? Ganz praktisch. Wie kann mein Leben Ausdruck der Gebote Gottes sein? Und ich kann neu staunen über die Liebe Gottes. Und seine Liebe kann mich prägen und sie kann sozusagen hindurchfließen durch mich zu den Menschen. In diesem Sinne wünsche ich euch, uns, eine liebevolle Adventszeit. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns wirklich liebst, dass du alles für uns gegeben hast und uns zeigst, was Liebe bedeutet. Hilf uns, gerade jetzt in diesen Adventswochen, Liebe zu üben. Hilf uns, dass wir uns immer mehr ausrichten darauf, dass du kommst. Amen.
Lieber Vater, danke für die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Lass uns miteinander eine schöne und frohe Adventszeit erleben. Und lass uns die Zeit nutzen, dich in unser Leben einzuladen und uns neu bewusst zu werden, was dein Kommen in unsere Welt vor 2000 Jahren für uns heute bedeutet. Lass dein Wort und dein Geist uns neu erreichen und deine Liebe uns mehr prägen und durchdringen, unser Denken und Tun. Vater, wir möchten dich bitten für alle Menschen in unserer Gemeinde, die Trost und Hilfe brauchen in schweren Zeiten. Sei du ihnen nahe, schenke ihnen Zuversicht und lass du gelingen, was ihnen helfen kann. Operationen, ärztlichen Rat, Medikamente oder was auch immer in ihrer Situation notwendig ist. Hilf du uns in unserer Gemeinde zusammenzustehen und einander beizustehen, wo wir das können. Im Gebet, im Gespräch und in tätiger Hilfe. Schenk du uns das Herz dafür. Wir möchten dich auch bitten für die Kriegs- und Krisenhärte dieser Welt, darunter besonders für die Menschen in der Ukraine, besonders für die, die in ständiger Todesgefahr sind, wegen Drohnen und Bomben, auf beiden Seiten. Schenke ihnen Hoffnung und inneren Frieden und bewahre sie vor einem gewaltsamen Tod und schlimmen Verletzungen. Sei du bei allen Menschen, die sich für eine bessere Zukunft und friedliche Lösungen einsetzen, dass es zu einem stabilen Frieden kommt. Auch für uns hier möchten wir bitten um eine ruhige und friedliche Weihnachtszeit, ohne Anschläge und ohne Streit. Im Kleinen unter Verwandten und Freunden, aber auch im Großen in Politik und Medien. Stärke du den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und bewahre du die Menschen, die für unser Gemeinwesen arbeiten, wie Polizisten, Lehrer, Sanitäter, Gerichtsvollzieher und so weiter, bewahre sie vor der zunehmenden Verrohung. Vater, hilf du auch unseren Politikern und allen, die unsere Demokratie prägen und beeinflussen. In einer Zeit, wo die Probleme hier in Deutschland stark wachsen, gib uns allen die Einsicht und den Mut, das Richtige zu tun. Darunter auch uns Wählern, den Politikern auch genügend Rückhalt für schwierige, aber weitsichtige und wirksame Entscheidungen zu geben. Jetzt geh du mit uns in die neue Woche und hilf uns, dir nahe zu sein in unserem Alltag. Amen. Jetzt wollen wir noch gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen ersten Advent und in die Adventszeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.